Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es gibt Tragödien, bei denen kann man sich kaum vorstellen, wie man danach weiterleben soll. Unser heutiger Gast hat den denkbar größten Verlust durchlitten. Vor 3 Jahren hat sie bei einer Tauchexpedition zum Wrack der Titanic ihren Ehemann und ihren Sohn verloren. In etwa 3600 Meter Tiefe ist die Tauchkapsel implodiert. Keiner der 5 Insassen überlebte. Und die bis dato heile Welt von Christine Daud zerfiel in ein Davor und ein Danach. 3 Jahre hat sie geschwiegen. Jetzt erzählt sie ihre Geschichte in Deutschland zum ersten Mal bei uns auf dem roten Sofa, was uns sehr ehrt. Danke für das Vertrauen, liebe Christine Daud, und herzlich willkommen bei uns. 3 Jahre geschwiegen. Natürlich war das Interesse enorm. Es gab unheimlich viele Anfragen für Interviews. Warum haben Sie sich erst jetzt entschieden und anders entschieden und wollen jetzt an die Öffentlichkeit mit der Geschichte?
Ja, es dauert halt, bis man mit der Trauer zu einem Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt kommt, wo man dann darüber sprechen kann. Mhm. Es ging einfach nicht davor. Und ich habe mir dann halt mit dem Buch einfach durch meine Trauer durchgearbeitet, die Worte versucht zu finden und dadurch einfach ein bisschen Heilung zu finden. Mhm.
Schreiben, sich von der Seele etwas schreiben, ist nochmal anders als drüber sprechen. Wie schwer fällt es Ihnen, jetzt hier zu sitzen? Wie fühlen Sie sich jetzt hier?
Ja, das ist schon schwerer.
Oder?
Also schreiben ist schon um einiges leichter für mich als wie sprechen. Aber ich bin froh, dass ich hier bin.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Und bevor wir über die Tat sprechen, würde ich gerne über die Menschen sprechen, die Sie verloren haben, Ihren Mann und Ihren Sohn. Shahzada, was war das für ein Mensch, Ihr Mann?
Er wissensdürftig, wissensbedürftig. Er wollte immer alles lernen. Lernen war für ihn Priorität. Auch ein ganz einfach ein lieber Mensch, der mit ganz viel Herz und für Familie alles getan hat. Aber auch total unpraktisch. Konnte keinen Nagel in die Wand schlagen. Das musste dann ich machen. Oder wenn irgendwas mit dem Auto kaputt war, dann konnte er das auch nicht. Aber einfach ein ehrlicher und lieber Mensch mit Makeln und Stärken wie wir alle.
Er kam gebürtig aus Pakistan, aus einer einflussreichen industriellen Familie. Wie haben Sie beide sich kennengelernt?
In der Universität in Reutlingen und ja, im Studentenheim, Wohnheim.
Ja.
Und er war bei mir gegenüber. Und wie Studenten, so sind wir irgendwie zum Grillen eingeladen und haben uns dann unterhalten. War ein bisschen schwierig am Anfang, weil mein Englisch sehr, sehr schlecht war.
Ja.
Oder eigentlich überhaupt nicht da war. Und er konnte natürlich auch kein Deutsch. Langenscheid war dann mein bester Freund.
Damals gab es noch Langenscheid.
Ja, ja, damals war es noch Langenscheid. Mittlerweile wäre es nur noch das Handy. Nee, aber ja, immer dann mit Wörterbuch rum. Ja. Und genau.
Und dann haben Sie sich verliebt und sind auch gleich mutig als bayerisches Mädchen, das kein Englisch sprach, nach Pakistan, nach Lahore und haben erst mal dort
nicht mit gleich, ihm gelebt. Erst mal 2 Jahre als Beziehung, aber dann ja, runtergegangen.
Und dann kam ja auch der Sohn, Suleiman. Was ist er für ein Mensch gewesen?
Genauso wissensbedürftig, wollte auch immer alles wissen, sehr, sehr praktisch. Das hat er dann schon von mir vererbt. Immer was zu tun, immer was in den Hand haben, ob das jetzt der Rubik's Cube war oder ob das jetzt Lego war oder was immer. Also er musste immer was in der Hand haben, immer nachfragen, auch sehr liebevoll. Also er wollte, also auch in seinen Teenage-Years hat er kein Problem gehabt, wenn ich kaum und ihn umarmt und ihm dann ein dickes Bussi auf die Backe. Das war alles okay. Mhm. Auch für Familie, aber hat dann auch manchmal die Tür zugeknallt. Ne? Also ein ganz normaler Teenager. Und wir sind viel zum Wandern gegangen zusammen, also mit dem Hund. Manchmal ist er dann die ganze Nacht aufgeblieben, hat keine Ahnung, irgendwas im Fernsehen angeschaut oder YouTube oder keine Ahnung. Und hat dann gewartet, bis ich aufgestanden bin. Ist dann mit mir mit dem Hund raus und dann ist er zum Schlafen gegangen.
Also ein sehr enges, schönes, kuscheliges Verhältnis. Mhm. Sie haben als Familie viele Reisen unternommen. Mhm. Diese Reise aber zur Titanic in 3800 Meter Tiefe ist ja eine sehr besondere. Wie sind Sie auf diese Reise gekommen?
Eine Werbung auf Instagram. Mhm. Einfach so beim Durchscrollen während Covid. Und am Anfang habe ich gar nicht gedacht, dass das eigentlich wirklich echt ist. Hat so künstlich ausgeschaut. Und dann habe ich unser Reisebüro gefragt, ob das möglich ist, ob das wirklich echt ist. Und dann haben die uns praktisch damit verbunden und war dann möglich.
Das heißt, Sie haben die Reise entdeckt und haben Ihrem Sohn, Ihrem Mann die vorgestellt und die waren gerade gleich Feuer und Flamme, oder?
Mein Mann war Feuer und Flamme, ja. und Suleiman auch. Also ja, klar, das machen wir. Und ich so, okay. Aber ja, das war einfach so.
Aber zunächst wollten oder sollte Suleiman gar nicht mitfahren, sondern eigentlich wollten Sie mit Ihrem Mann fahren.
Wollten.
Sollten. Er wollte das.
Also wir haben halt immer alles zusammen gemacht, ja. Susanne und ich, also mit der ganzen Familie, Kinder mitgeschleppt. Und das wollten wir halt jetzt dann auch zusammen machen. Aber da war Suleiman, war halt dann noch 16, 17. Mhm. Durfte natürlich nicht, weil man musste ja 18 und älter sein, um da reinzutun. Aber durch Covid und allem hat sich das alles verspätet. Mhm. Und Suleiman wurde 18 und hat dann am Tisch mal beim Abendessen, dann hat er mich so ein bisschen getrickt und hat dann gemeint so, ja, können wir, er ist jetzt 18, es wäre doch jetzt möglich und er würde gern. Und dann habe ich gedacht, es wäre auch schön für Vater und Sohn zusammen zu sein. Die haben viel miteinander gemacht, Vater, Sohn, Trips und alles, wollte halt einfach mit seinem Papa das machen.
Die Faszination Titanic, Christina, hatten Sie und Ihre Männer, Ihr Mann und Ihr Sohn die auch, diese Begeisterung für dieses Schiff?
Faszination wird jetzt ein bisschen zu viel sein. Wir haben, wann war es, 12 kam die Expedition, die Exhibition nach Singapur.
Die Ausstellung,
Die Ausstellung, genau. Nach Singapur und haben das halt als Familie angeschaut. Und es war eine ganz tolle Ausstellung mit Originalstücken. Und es war einfach toll, eine tolle Ausstellung. Und da war dann schon ein Interesse einfach geweckt bei Suleiman. Der hat dann auch so ein Pappmaché-Titanic gemacht in der Schule. Und Faszination vielleicht zu viel, aber definitiv großes Interesse.
Und die Faszination vielleicht auch für die Technik, dass es möglich ist, 3800 Meter tief zu tauchen. Wir haben ja gerade gehört, dass unser Titanic-Fan auch vorhatte, mit der Titan runterzugehen. Muss ein komisches und besonderes Gefühl sein, wenn man dann natürlich erfährt, was passiert ist und was passieren konnte. Hatten Sie eigentlich jemals Zweifeln gedacht, Mensch, das ist aber vielleicht schon technisch ja eine ganz schöne Herausforderung. Ich meine, es ging zwar 30 Mal vorher gut, aber trotzdem ein Wagnis, oder waren Sie sich ziemlich sicher?
Es hatte zuvor noch nie einen Unfall gegeben mit zivilen Submersibles. Wir hatten PH dabei, der war über 34 Mal an der Titanic.
Der Experte, der auch mit an Bord war, waren ja insgesamt 5. Wir können sie auch mal zeigen. Genau. 5 Männer an Bord. Und auch der Manager sogar des Unternehmens.
Richtig. Also 2 Experten, aber speziell halt auch PH, der praktisch an der Ausstellung waren Dinge, die er raufgebracht hat. Da habe ich keine Zweifel gehabt. Mhm.
Sie sind ja dann mitgefahren. Das Schiff ist vor die Küste Neufundlands, wo das Titanic-Wrack liegt, gefahren. Und von dort wurde ja dann die Tauchkapsel ins Wasser gelassen. Mhm. Was war das dann doch für ein Gefühl? Sie und Ihre Tochter blieben ja an Bord. Ihre Männer, Ihr Mann, Ihr Sohn sind in die Kapsel gegangen und sollten jetzt in die Tiefe tauchen. Wie hat sich das für Sie angefühlt, wenn es dann soweit ist?
Irgendwie so, boah, die tauchen jetzt da runter. Also, das war schon irgendwie, ja, fast magisch, dass das überhaupt möglich ist, dass man sowas überhaupt jetzt machen kann. Ne?
Bisschen wie zum Mond fliegen wahrscheinlich, ne?
Was? Ja, ja. Also es sind weniger Menschen. Ja. Weniger Menschen haben die Titanic gesehen, als wie die auf dem Mond waren. Ne? Wie auch in dem Film gesagt wurde, es war nur 1980 oder 86, wo es das erste Mal möglich war, überhaupt so tief zu tauchen. Und ja, das ist schon ein technisches Wunder irgendwie. Mhm.
Sie hatten ja während des Tauchgangs keinen Kontakt, haben aber noch ein letztes Foto gemacht. Das zeigen wir mal, das letzte Foto von den beiden. Dann ist die Kapsel nach unten gegangen. Und irgendwann war kein Kontakt mehr da? Oder wie haben Sie auch gemerkt, gespürt oder erfahren, dass was schiefläuft?
Also Kontakt war natürlich schon da, via Textmessage. Also
unter Wasser ging? Nach oben?
Ja, also die haben praktisch mit den Mitarbeitern von Oceangate geschrieben. Ich selber war dann oben nicht. Ich war dann unten in der Cafeteria. Und dann kam dann praktisch jemand rein, die haben jetzt gerade Kontakt verloren, so nebenbei. Und ist dann gleich in die Küche. Und dann habe ich mir erst mal gedacht, und keiner hat so reagiert. Und dann bin ich dann doch auf die Brücke rauf und habe dann gefragt, okay, was ist los? Sagt, ja, wir haben Kontakt verloren, aber das ist nicht übernormal. Und so ging es halt dann über die nächsten Tage. Wir haben halt gemeint, okay, wir haben jetzt Kontakt verloren, aber die sind jetzt irgendwo da unten stecken geblieben. Aber es ist nicht unnormal.
Haben Sie das glauben können? Oder wann sind Sie es erst mal so richtig nervös geworden?
Ja, am Anfang, also
sollte ja eigentlich der Tauchgang, glaube ich, so 7 Stunden dauern, ne? Wenn es alles nach Plan gegangen wäre.
Genau, 7-8 Stunden. Haben wir schon gedacht, ist ein bisschen komisch. Aber jeder hat mir gesagt, dass das also praktisch schon öfter mal vorgekommen ist und das ist okay. Und die haben ein Protokoll, dass sie praktisch dann Gewicht abschleigen müssen und dann raufkommen. Und somit habe ich das auch dann auch geglaubt und haben halt dann gewartet, bis sie raufkommen.
Sie haben insgesamt, deshalb heißt das Buch oder Ihr Buch auch so, 96 Hours, das gibt es ja bislang nur auf Deutschland, 96 Stunden. So lange, auf Englisch gibt es das, so lange theoretisch wäre Sauerstoff da gewesen. Das heißt, das ist so die Zeit, wo man eigentlich noch so ein bisschen beruhigt sein kann, dass wir am Leben sein könnten. Als dann diese Zeit rum war, Sie waren immer noch auf dem Schiff, haben immer noch gedacht, die Kapsel kommt hoch. Können Sie uns diesen Moment noch mal beschreiben?
Den Moment, wo die 96 Stunden?
Genau.
Ich glaube, mein Körper wusste das dann irgendwie schon oder mein Unterbewusstsein wusste das dann schon, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, also dass ich sie nicht mehr lebend hochkriege. Aber habe es mir halt einfach nicht erlaubt, das zu glauben. Also die Hoffnung war dann wirklich immer noch da oder ich habe an dieser Hoffnung festgehalten, bis dann die Coast Guard praktisch es bestätigt hat, dass sie implodiert ist.
Und dann waren Sie immer noch auf dem Schiff und mussten erst mal zurück. Und Ihre Tochter war auch da und mussten ja irgendwie mit ihren Gefühlen, ihrer Trauer irgendwo hin. Sind Sie da in irgendeiner Weise unterstützt worden? Oder hat da das ganze Schiff gemacht, was man auf so einem Schiff dann macht als Crew? Und Sie waren praktisch mit sich und ihrer Trauer und mit diesem, wahrscheinlich konnte man es noch gar nicht richtig begreifen in dem Moment, oder? Erst mal allein.
Also das hat 2 Tage gedauert, bis wir dann wieder zurück waren. Also noch 2 Tage auf diesem Schiff, in dieser Blase. Auf der einen Seite war es natürlich eine gewisse Sicherheitsblase, weil dann die Medien natürlich nicht an uns rangekommen sind. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch unglaublich einschränkend. Ich wollte eigentlich nur noch runter von diesem Schiff und raus und weg und auch von dem Wellengang und einfach mal wieder auf stabilen Boden, wo ich mich dann auch praktisch grounding können das war dann schon, aber die Crew und auch die Leute von Oceangate waren alle sehr hilfreich und sehr sehr unterstützend. Also ja,
der Tauchroboter, ein Tauchroboter hatte ja dann Wrackteile gefunden, damit wusste man, die Kapsel ist implodiert, ist zerstört. Es dauerte dann natürlich noch, bis man die Insassen finden konnte. Das Boot ist zurück an Land gefahren und dann wurden die Wrackteile dort auch geborgen. Das können wir hier nochmal auf den Bildern sehen. Ich nehme an, da sind Sie schon, haben Sie versucht, wahrscheinlich nur da wegzukommen von dem Ort, oder? Die Medien waren ja mittlerweile auch da und wollten natürlich gerne mit Ihnen sprechen und mit allen sprechen, die mit dem Fall irgendwie involviert waren. Wie war das für Sie? Sie sagten, Sie konnten sich erst noch abschirmen. Dieses Interesse auf einmal, also auf der einen Seite muss man mit dieser Trauer, mit diesem Unglück fertig werden und dann stürzen alle auf einen ein.
Ja, also diese Einfahrt in den Hafen, das war ganz schlimm. Also ich stand noch mal oben, wo ich mit Zullemann praktisch, wie wir rausgefahren sind, standen wir ganz oben, um praktisch von Auf Wiedersehen zu sagen zu Neufundland. Und dann beim Zurückfahren habe ich mir gedacht, ich stelle mich jetzt da auch hin, dass ich das praktisch noch mal sehe. Aber dann waren dann schon Boote mit diesen Kameras, mit den langen Kameras. Und dann sind wir eingefahren und da waren also noch eine riesen Reihe von Reportern und Kameras. Und dann haben wir uns einfach nur ins Zimmer zurückgezogen, Vorhänge zu, einfach verborgen, versteckt. Mhm. Wurden dann vom englischen Botschafter dann praktisch zu der US Coast Guard gebracht und dann ins Hotel.
Und dann auch wieder nach Hause und dann wahrscheinlich konnten Sie es erstmal, könnte ich mir vorstellen, auch richtig.
Ja, die waren dann auch im Haus, die Reporter. Ja. Also,
ja. Wie konnten Sie dann trauern oder wie haben Sie getrauert? Wie war die Zeit danach? Wie konnten Sie das überhaupt realisieren, was da gerade passiert ist?
Also am Anfang war das einfach nur reaktiv, mhm. weil einfach so viel Interesse von den Medien da war und einfach so viel zum Handhaben war, dass praktisch meine Trauer ja überhaupt nicht privat war. Das war also sehr öffentlich alles und da konnte ich mich gar nicht retten. Also zudem, das erste Monat eigentlich, musste ich da komplett abschalten, weil einfach alles nur reaktiv war. Also da kamen Eindrücke von außen oder Anfragen von außen und ich musste Entscheidungen treffen. Hatte natürlich auch viel, viel Beistand von der Familie und von Freunden und von Professionellen, wo ich unglaublich dankbar bin dafür, dass praktisch ich so viel Unterstützung hatte. Aber das war schon sehr, sehr hart, wenn man praktisch überhaupt wenn man überhaupt keine Privatsphäre hat für seine Trauer, für die schlechten Tage, für die, ja. Mhm.
Konnten Sie für jeden Einzelnen trauern, für Ihren Mann und Ihren Sohn, oder war das ein Knäuel der Trauer?
Am Anfang war es ein großes Knäuel, einfach ein großes Mischmasch von, ja, einfach nur Schmerz. Und das hat gedauert, bis ich das dann so ein bisschen auseinanderwursteln konnte, bis das praktisch wieder, dass ich für beide trauern kann, einzeln und nicht zusammen.
Wir sind am Meer und zwar in, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus,
Morecambe,
in der Nähe von Lancaster. Und da haben Sie unter anderem Halt gemacht bei einer Wanderung, die Sie gemacht haben, 5 Wochen quer durch England. Was war das für eine Wanderung und warum haben Sie diesen Weg gewählt?
Also Pathway of Light. Sulliman hat in Strathclyde in Glasgow studiert, in Schottland. Und durch das, dass wir oft gewandert sind mit dem Hund, wollte er einfach von zu Hause nach Schottland gehen, hat er mir vorgeschlagen. Und ich so, okay, dann machen wir das, dann gehen wir da. Und er konnte es natürlich leider nicht mehr. Und dann war das für mich wichtig, diese Trauer für meinen Sohn, das einfach mal zu trennen. Das habe ich für ihn dann gemacht, dass ich für ihn dann nach Schottland wandere und wurde dann auch von der Familie begleitet, von Freunden begleitet und war eine Pilgerreise für meinen Sohn.
Sie sind auch teilweise begleitet worden auf dem Weg, also nicht nur mental, sondern auch wirklich, dass Menschen, die Ihnen nahe sind, mitgelaufen sind. Wie wichtig war das, die zu spüren? Will man da alleine sein oder ist es dann ganz gut, wenn man eben Menschen mit
sich und bei sich hat? Also ich hätte es nicht geschafft. Nee, alleine hätte ich es nicht geschafft. Also ich habe meinen Bruder angerufen, ich würde das gern machen. würdest du mich begleiten? Und dann hat er sofort ja gesagt. Und das war dann auch ganz wichtig, dass ich praktisch diese eine Person fest bei mir hatte, wo ich wusste, dass der fängt mich auf. Ne? Und dann kam dann noch meine Nichte dazu. Die ist dann auch mit uns mitgegangen die ganze Zeit. Und dann Freunde, meine Schwester war mit dem Auto dabei. Und dann halt Freunde und andere Familienmitglieder für einen Tag, zwei Tage oder mehrere haben uns dann einfach mitbegleitet. Aber allein hätte ich es nicht können. Aber da waren viele Momente, wo ich allein sein wollte, wo es notwendig war. Aber ich wusste immer, dass jemand da ist, der mich praktisch auffängt.
Und Sie hatten ja auch den Mut, ans Meer zu gehen. Das Meer, das Ihnen ja immerhin Ihre Lieben genommen hat. Wie war das für Sie, als Sie dann wieder am Meer waren? Und was bedeutet Ihnen Meer auch heute?
Also ich habe die Wanderung so geplant, dass ich praktisch am Meer bin an unserem Hochzeitstag. Dass ich praktisch auch Shazada in die Wanderung für meinen Sohn mit einbringe. Das war dann praktisch an unserem Hochzeitstag, waren wir am Meer, weil für mich, die sind im Meer gestorben, jetzt sind sie ein Teil vom Meer. Die sind jetzt mit dem Meer verbunden. So jedes Mal, wenn ich am Meer bin, war heute auch am Meer bei euch, dann spüre ich sie halt viel, viel stärker. Also Meer ist für mich mittlerweile einfach eine Verbindung zu den zwei.
Weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie ja für beide auch unterschiedlich trauern wollten. Trauert man für den Sohn noch mal anders als für den Ehemann?
Oh ja. Kann man gar nicht beschreiben. Also für den Partner, ich wache natürlich immer noch jeden Tag auf in dem Bett alleine. Aber am Zimmer von meinem Sohn vorbeizugehen, ist immer noch sehr, sehr schwer.
Sie haben ja auch erzählt, dass ursprünglich Sie diese Annonce gefunden haben und Sie auch mitfahren wollten. Haben Sie da auch Schuldgefühle oder noch mal ganz andere Gefühle Ihrem Sohn gegenüber? Auch schwer zu sagen.
Schwer zu sagen.
Welche Praktiken, um jetzt vielleicht auch Leuten zu helfen, die auch einen Verlust eines geliebten Menschen durchleiden müssen, was würden Sie sagen, was hilft akut? Bis zur Wanderung sind ja schon 2 Jahre vergangen, wo Sie erst mal mit diesem Verlust klarkommen mussten. Gibt es da was, wo Sie sagen, auf jeden Fall das oder das oder das machen? Oder muss das jeder für sich selbst rausfinden? Oder gibt es was?
Man kann diesen Weg nicht alleine gehen. Ich glaube, Trauer ist so ein Ding. Wir sind da nicht dafür geschaffen, das alleine zu schaffen. Es braucht ein Dorf, ein Kind aufzuziehen. Aber es braucht auch ein Dorf, ein Kind zu trauern. Und man kann es nicht alleine. Und man soll es auch nicht alleine machen. Also es gibt viele Momente, man muss alleine durch. Ne? Also man muss die Arbeit natürlich schon alleine machen. Aber man braucht Hilfe. Und man soll sich die Hilfe auch erlauben
und nehmen. Die Hilfe unter anderem hier bei uns im Norden ja auch geholt, in Bad Bramstedt in der Klinik, weil Sie gesagt haben, in London oder in England gibt es dieses Angebot gar nicht, was wir hier in Deutschland haben. Sie nehmen ja auch andere mit auf Ihrem Weg der Heilung. Sie haben den Pathway of Light praktisch auch für andere gegründet. Was heißt das? Was für eine Art Unterstützung ermöglichen Sie anderen Menschen in der Situation?
Also wenn man mit einem schweren Thema sich beschäftigt. Also Trauer ist natürlich eins, aber es gibt ja viele andere schwere Themen, die jeder rumträgt. Wenn man nebeneinander geht, ist es leichter zu sprechen. Ne? Also wenn wir hier so sprechen, das ist halt sehr direkt, kann auch sehr intimidierend sein. Ne? Wenn man nebeneinander geht, dann ist auch Stille manchmal okay, weil man macht ja was, ne? Man geht ja. Dann kann man still sein, man kann reden, man kann weinen, man kann sich ausdrücken. Und ich habe immer wieder, mehr und mehr spüre ich einfach, wenn ich mit Menschen wandere oder auf einfach Wanderung gehe, dann sprechen sie und man kann auch besser zuhören. Und es sind ganz andere, man kommt dann auch wirklich auf die Tiefe des Themas. Und ich finde das halt sehr, sehr hilfreich.
Ich kann das total nachvollziehen, weil auch wenn ich jetzt nicht so ein schweres Thema mit mir rumtrage, ich treffe mich immer, ich nenne das Walk and Talk im Café und dann nur kurz zum Treffpunkt und dann einmal um die Alster laufen und dabei, und man kommt von Hölzchen auf Stöckchen und kommt in so einen anderen Flow durchs Gehen. Genau. Ne? Also ich finde auch, dass das was
und es geht ja auch nicht um die Fitness in dem Moment. Ne? Es geht einfach nur.
Genau.
Ja.
um den Stein so ins Rollen zu bringen, auch im Kopf. Das heißt, es kommen Menschen zu Ihnen jetzt auch, die diese Chance nutzen, mit Ihnen den Weg zu gehen, den Pathway of Light. Mhm. Sie haben ja gesagt, aus aller Welt, weil Sie ja so vernetzt sind mit pakistanischer Familie und leben in London und die Wurzeln in Deutschland. Da kommen jetzt von überall Leute und nehmen das wahr, dieses Angebot.
Ja.
Und damit nicht genug, Sie gründen ja auch gerade ein Zentrum, ein Heilungszentrum. Was genau ist das?
Ein Heilzentrum für Trauma und Trauer in Devon in England. Weil genau weil ich konnte nichts finden in England, wie ich praktisch wirklich Hilfe brauchte, musste ich nach Deutschland gehen, um diese Hilfe zu suchen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach auch wieder, weil ich so viel Hilfe erfahren habe, will ich halt jetzt zurückgeben und dann mache ich es halt jetzt selber.
Und da bauen Sie jetzt richtig eine Klinik auf?
Genau.
Mit Angeboten, die Sie teilweise erfahren haben, wo Sie sagen, das hat mir geholfen, Klangschalen. Das sind also nicht immer nur rein gesprächstherapeutische Maßnahmen, sondern, weiß nicht, Yoga oder also alles Mögliche wahrscheinlich.
Ja, was Sie Klangtherapie, alles, Akupunktur, also wirklich alles, was jemandem helfen kann, zu heilen.
Auch Mandala zeichnen. Wir sehen mal, dass Sie ja Mandalas zeichnen, und zwar aus der Hand. Ich war ganz beeindruckt, als ich das gesehen habe. So im Grunde ja, als meditativen Moment, um sich abzulenken. Mhm. Den Monkey Head, der Kopf, den ein bisschen zu zähmen und mit was anderem zu beschäftigen, als mit traurigen Gedanken.
Mhm. Oder dann auch Kintsugi, die japanische Art mit Pottery, Ceramics, wenn man zerbrochene Teile wieder mit Gold zusammenbringt.
Wo man die Narben dann noch bewusst sieht, aber die Narben schöner macht.
Genau, und stärker.
Christine, ich danke Ihnen vielmals, unsere Zeit ist schon fast rum, aber dass Sie Ihre Narben uns heute gezeigt haben und auch das Vertrauen hatten und die Kraft, uns Ihre Geschichte zu erzählen, das ist wirklich berührend. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und wünsche auch allen, die jetzt in so eine Situation kommen, dass sie vielleicht den Weg zu Ihnen finden, den Pathway of Light, um sich bei Ihnen mit Ihrer Erfahrung jetzt, die Sie leider machen mussten, Hilfe zu holen.
Danke.
Vielen, vielen Dank und alles Gute, auch beim Blick aufs Meer. Morgen kommt der Historiker Professor Dr. Hiram Kümper. Freuen wir uns sehr darauf, mit ihm zu sprechen. Und hier geht's weiter mit den Landesprogrammen für Sie. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Tschüss.